so als mein Sohn so 3, 4 Jahre alt wurde, habe ich dann angefangen, mir die Frage zu stellen, würde ich wollen, dass mein Sohn mein Leben führt, meinen Körper vernachlässige, meine psychische und physische Gesundheit vernachlässige? Aber ich habe mich entschieden, ich will das langfristig machen und ich will nicht den kurzfristigen Erfolg, weil ich treffe bessere Entscheidungen, ich bin ein besseres Vorbild für die Teams, ich bin klarer. Es ist ja ein bisschen auch wie Schummeln, wenn man seine eigene Gesundheit mit opfert, um beruflich erfolgreich zu werden.
Wie sieht also Berufsentwicklung aus in Zukunft, wenn KI ganz viel übernimmt?
Sehr berechtigte Frage, die in mir auch an manchen Stellen Sorge auslöst. Ich glaube, wo Menschen unersetzlich bleiben werden, ist Aufmerksamkeit. Ich bin seit vielen Jahren Kämpfer für mehr weibliche Anteile in Führung. Und ich würde das inzwischen mit dem Satz zusammenfassen, die Welt braucht weibliche Führung.
Wie war dein Leben davor? Was ist dann passiert? Und wie war der Prozess, um dahin zu kommen, wo du jetzt bist? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spiritualität auf C-Level. Der Podcast für spirituelle Chefinnen und Chefs und alle, die es werden wollen. In der heutigen Folge spreche ich mit Richard Renner. Richard ist Vorstandsmitglied der Ecclesia-Gruppe und er ist Geschäftsführer der Schunk-Gruppe mit über 400 Mitarbeitern, die er direkt führt. Der größte Versicherungsmakler Deutschlands. Richard hat eine typische Managerkarriere hinter sich. Mit allem, was dazugehört. Geiles Essen, viel Reisen, All-Nighters, heftiges Feierleben. Und heute geht er um 10 ins Bett. Wie er das seinem früheren Ich verargumentiert und ihm sagt, dass das nicht unbedingt langweilig ist, auch wenn das für das frühere Ich vielleicht so wirken mag, das erfahrt ihr in dieser Folge. Ihr erfahrt außerdem in der Folge, wie er Breathwork in seiner Firma etabliert hat und welche Auswirkungen das hatte. Und wir sprechen zum Abschluss ausführlich über das Thema KI und welche Auswirkungen KI auf seine Mitarbeiter haben, wie er das Ganze implementiert und welche Chance er darin sieht, dass das Arbeitsleben dadurch menschlicher wird. Richard teilt dabei auch ganz konkrete Tipps, wie er seinen Alltag als Top-Manager gestaltet. Deswegen jetzt viel Spaß bei der Folge. Das war dann auch die Zeit, wo du gemerkt hast, so kann es nicht weitergehen oder kam das später? Also du warst ja ein sehr karriereorientierter Mensch, bist du ja immer noch. Ich meine, wo bist du jetzt heute bei Schunk und Ecclesias? Hast
Genau.
wie viele Leute unter dir nochmal? So 2.000 bis 4.000 habe ich noch in Erinnerung.
Ja, es ist ein bisschen komplizierter. Also ich bin
Ja.
CEO der Logistiksparte bei uns. Da sind wir ungefähr 400 und ich vertrete die Logistik im Ecclesia, obersten Leitungsgremium, quasi das Vorstandsgremium. Und Ecclesia hat in Summe 2.500 Mitarbeitende.
So,
Also
genau.
wir sind der größte Makler in Deutschland, Top 20 weltweit ungefähr. Also wir sind schon eine große und relevante Nummer. Und ja, also Karriere natürlich, also die Position ist herausragend und ich liebe das. Und gleichzeitig ist es für mich auch ein Beweis, der eigentliche Druck und wie ich die Position auslebe, hängt ganz viel an mir. Also dieser Job würde es hergeben, dass ich mich nach wie vor, ich sage jetzt mal, töte im übertragenen
In
Sinne.
Berliner Clubs oder was meinst
Meine Beziehung
Ach so.
vernachlässige, meinen Körper vernachlässige, meine psychische und physische Gesundheit vernachlässige.
Ja.
Aber ich habe mich entschieden, ich will das langfristig machen und ich will nicht den kurzfristigen Erfolg. Und es ist ja ein bisschen auch wie Schummeln, wenn man seine eigene Gesundheit mit opfert, um beruflich erfolgreich zu werden. Und da bin ich nicht mehr bereit zu und lerne inzwischen immer mehr auch, dass es auch gut geht, weil ich treffe bessere Entscheidungen, ich bin ein besseres Vorbild für die Teams, ich bin klarer, ich strahle viel mehr Ruhe aus, die Zündschnur wird länger und. Also ich zahle auch nicht mehr den Preis, wie so ein Häschen auf Amphetamin, die Karriereleiter irgendwie hochzurasen. Und ich glaube, das tut nicht nur mir gut und meiner Familie gut, sondern es tut auch der Firma gut. Und ich sag mal, diesen Wechsel brauchte ich auch im Kopf für mich. Wenn ich dann mal irgendwann Feierabend mache und mich mal ausruhe, das Handy mal weglege, dann habe ich heute kein schlechtes Gewissen mehr, weil ich denke, oh Gott, ich bin nicht mehr erreichbar, sondern ich weiß, ich erhalte die Ressource, die die Firma braucht, damit ich es in 10 Jahren auch noch machen kann. So, und das hat einen unheimlichen Mindset-Change bei mir im Kopf auch gebraucht, um das, sage ich mal, um das selber mir einzugestehen, dass ich mich auch mal regenerieren darf. Also, ja.
Und wie war das, also wie war dein Leben davor? Was ist dann passiert? Und wie war der Prozess, um dahin zu kommen, wo du jetzt bist? Das ist ja wahrscheinlich nicht von heute auf morgen passiert, sondern, oder hast du so eine klassische Krise gebraucht oder war das eher so ein tröpfchenweises Einsickern der Erkenntnis oder
wie war das? Naja, wenn ich auf mein Leben schaue, dann sah das von außen ja immer sehr cool aus. Ja, spannende jobliche Herausforderungen, Lifestyle, Partys, viele Freunde, viele Aktivitäten, tolle Hotels, teure Restaurants, spannende Clubs und so weiter und so fort.
Und Instagram-Leben. Perfekt.
So ein bisschen Instagram-Leben. Und in meinem Kopf gab es, als mein Sohn so 3, 4 Jahre alt wurde, habe ich dann angefangen, mir die Frage zu stellen, würde ich wollen, dass mein Sohn mein Leben führt? So, und da war ich so, boah, also so von außen betrachtet ist es schon irgendwie cool und ich habe auch mega Spaß, aber ich habe schon innerlich irgendwie gewusst, ich lebe hier, ich verschleiße Substanz. Und da war sozusagen so dieser erste, und ich habe dann noch viele, viele Jahre gebraucht, also, und ich musste auch psychisch einmal ein Stück weit auf den Boden aufsetzen. Also mir ging es zwischenzeitlich auch nicht mehr so richtig gut und ich habe dann Therapie gemacht, bin stark in Selbsterkenntnis gegangen, habe meinen Körper, also Körperarbeit viel gemacht, habe viel Ego-State, Hypnotherapie und solche Sachen vorangetrieben und habe darüber im Endeffekt überhaupt erstmal gemerkt, was los ist und dann auch gemerkt, was kann ich verändern. Und ich bin mit einem unheimlichen Performance-Druck groß geworden. Also ich würde heute sagen, ich habe vielleicht in der Kindheit nicht von allen Elternteilen die Liebe und bedingungslose Liebe bekommen, die ich mir gewünscht hätte. Und daraus habe ich abgeleitet, ich bin nur dann in Ordnung, wenn ich Vollgas gebe, wenn ich Ergebnisse liefere, wenn ich besser bin als andere sozusagen. Mich erstmal zu akzeptieren, auch mich an meinen schwachen Stellen zu akzeptieren, zu erkennen, dass Streber und Überperformer eigentlich gar keiner leiden kann sozusagen. Ja, sondern wenn, ich meine, mit was für Menschen willst du in Kontakt sein, die dir erzählen, New York, Rio, Tokio, super geil, hier und da und Name-Dropping und so weiter. Oder Menschen, die sagen, puh, ich weiß manchmal auch nicht weiter oder ich habe hier und da meine Probleme und Herausforderungen. Also Mitgefühl wird ja eher dann ausgelöst, wenn nicht so Superstars um die Ecke kommen. So. Und darüber mich selbst neu ein Stück weit zu finden und dann neu auch zu erfinden. Das war schon ein Prozess über viele Jahre, der mit externer Hilfe teilweise unterstützt war. Also ich hatte verschiedene Coaches, die mich da unterstützt haben. Ich bin inzwischen ausgebildeter Atemtrainer. Also ich habe Atmung als eine aktive Meditationsform sehr stark für mich entdeckt. Und so sind viele Schritte dann dazu gekommen, dass ich aus vielen, ich nenne sie mal Suchtmechanismen, auch Arbeit ist eine Sucht, externe Bestätigung ist eine Sucht, plus natürlich, wenn man 5-mal die Woche Business-Dinner hat und Wein trinkt und so weiter, auch da war sicherlich irgendwann ein Maß erreicht. Also ich habe 90% meines Alkoholkonsums eliminiert, trinke gar nicht, 95% nicht mehr im beruflichen Kontext, gibt 1-2 Events pro Jahr, wo ich mal was trinke. Und habe meine Ernährung umgestellt, mache mehr Sport, also habe da wirklich einmal alles von rechts auf links gemacht.
Klingt so eklig vernünftig jetzt, dieses neue Leben. So, was sagst du deinem jüngeren Ich, das sich denkt, boah, was bist du für ein Langweiler geworden, ey?
Das ist eine krasse Frage und die hat gerade am Anfang mir sehr zu schaffen gemacht. sehr zu schaffen gemacht. So dieses, ich gehe manchmal um 10 Uhr ins Bett. Ja, das war für mich undenkbar.
Doch, in Berlin halt morgens, aber.
Ja, so, genau, morgens oder dann nachmittags oder nach 24, nach 36 Stunden dann wieder um 10. So, und mich da nicht langweilig zu finden, das hat gebraucht. Also A, ich habe auch gelernt, ich kann mich nicht von etwas wegbewegen. Also aufhören zu trinken, das habe ich viele Jahre nicht geschafft. Mhm. Nüchtern zu sein, um mit Menschen in echter, gehaltvoller Beziehung zu sein, um Dialoge führen zu können, an die ich mich am nächsten Tag auch noch erinnern kann, das ist etwas, das habe ich geschafft. Und so ähnlich ist es auch, ich empfinde nicht, dass ich mache Dinge jetzt anders. Also ich habe viele wertschöpfende Themen. Ich habe ein Buchprojekt, ich habe das Human Prosperity Lab gegründet. Ich kenne viele tolle Menschen, mit denen ich spannende Themen diskutiere. Also ja, ich bin vielleicht nicht, und ich gehe auch noch ein, zwei Mal im Monat weg, also aber anders. Ja, früher eher am Tag, nicht mehr. Ich bin klar, also ich kann meistens noch fahren, wenn ich und darf es auch, wenn ich von den Partys bin.
Gute Ergänzung.
Da hat sich das schon verändert und gleichzeitig, ich habe mein Leben mit anderen sinnvollen Dingen gefüllt. Ja. Und ja. Da kann ich spüren, ich bin vielleicht nicht mehr die betrunkene Partykanone, die irgendwie nach Ibiza jettet und zwei Tage nicht schläft und sonst was macht. Aber das brauche ich auch nicht mehr, um mich wertvoll zu fühlen, sondern ich habe andere Dinge, wo ich stolz drauf bin. Wenn ich Zeit mit meinem Sohn verbringe, wir abends einfach Arm in Arm mal eine Serie gucken, Film gucken. Und das ist das, wo ich auch merke, seitdem ich auf meinen Körper höre, wie gut mir das tut. Ja, seitdem ich Stille und Ruhe ertragen kann, ich konnte früher nicht alleine sein. Das war für mich unerträglich, weil natürlich dann die Gedanken im Kopf losgingen. Und inzwischen kann ich das sehr gut. Dann setze ich mich einfach hin und male mal eine Stunde was. Ja, ohne ein tolles Bild zu machen, sondern einfach eine coole Stifte gekauft zur Kalligrafie-Saat, sitze ich einfach mal da und lasse das Gehirn mal durchatmen, den Körper zur Ruhe kommen und das fühlt sich gut an. Und dieses Gefühl, das zuzulassen, ohne zu denken, kann ich das jetzt auf Instagram posten und wenn ich das jetzt den 18-Jährigen hier in der Berghain-Schlange erzähle, finden die das dann cool? Vielleicht nicht, aber ich hoffe, sie kommen irgendwann auch an den Punkt, dass sie merken, dass es das eigentlich ist, was cool ist.
Ja, warum? Wo ist das Problem an dem anderen? Du hattest was, das habe ich noch nie gehört und finde es total interessant und irgendwie auch lustig und gleichzeitig ernst, dieses Cheaten, einen Job zu machen und sich dabei irgendwie gesundheitlich aufzureiben oder wie hast du es gemeint, dieses Schummeln.
Mhm. Warum das ist wie das Doping.
Doping, ja. Also, ja. Wodurch hast du dich gedopt? Was war dein Doping?
Naja, ich habe im Endeffekt, wenn man sich anschaut, was brauche ich, um ein erfülltes Leben zu haben. Ja, ich brauche Beziehung, ich brauche Familie, ich brauche Spaß in der Freizeit, ich brauche kreative Beschäftigung, ich brauche einen Körper, der gut funktioniert, kann für verschiedene andere sein. Und ich habe ganz viele dieser Themen extrem vernachlässigt. Mhm. Also wie oft war ich im Urlaub und habe mehr oder weniger durchgehend gearbeitet? Wie oft stand meine Frau vor der Bürotür, weil wir verabredet waren und ich habe noch anderthalb Stunden gebraucht, um eben dieses Telefonat zu beenden? Wie oft konnte ich nicht, Elternabend war ich mein ganzes Leben nicht, also solche banalen Dinge, ja, das Straßenfest von der Schule meines Sohnes, da war ich jetzt vor drei Jahren das erste Mal. So, und indem ich einfach viele Dinge weggelassen habe, indem ich meinen Schlaf vernachlässigt habe, indem ich keinen Sport mehr irgendwann gemacht habe, indem ich vorm PC saß und währenddessen gegessen habe. Ich habe heute noch Probleme, langsam und bewusst zu essen, weil Essen ist für mich allein der Satz ist, lass noch mal schnell was essen. Das so
häufig.
Schnell was zu essen holen, ja. Und dann schon während des Calls, ich mache kurz Kamera auf, ich esse noch. So, und ja. Das ist alles ja, und das geht alles zu Lasten der Substanz am Ende. Ein junger Körper hält das 15 Jahre, 20 Jahre aus, aber irgendwann kommt die Quittung. Und das meine ich mit wesentliche Bereiche vernachlässigen, um halt voll im Job immer ansprechbar, verfügbar, da zu sein, Dinge zu machen, wo andere sagen, puh. Und ich habe auch Werte an der einen oder anderen Stelle überschritten oder nicht gelebt, also habe Restrukturierungsaspekte umgesetzt, Grauzone, also ich habe niemals gegen das Gesetz verstoßen, aber ich habe schon Dinge gemacht, wo ich heute sagen würde, das würde ich jetzt nicht nochmal so machen. Ja, und auch das hinterlässt Spuren in einer Psyche, in einer Seele, ob man es Karma nennt, aber Dinge kommen zurück. Mhm. Das ist im Endeffekt eine einseitige Manipulation des Lebens, um das Berufliche, das Geldverdienen zu pushen. Und das würde ich heute nicht mehr mir so empfehlen, wenn ich meinem jugendlichen Ich über den Weg laufen würde.
Würdest du es anders machen?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich bin mit dem Leben und an dem Punkt, wie ich jetzt bin, sehr zufrieden. Und wenn ich mal unterstelle, dass dieser Punkt da ist, weil mein Leben so verlaufen ist, wie es verlaufen ist, so, also in der Gesamtshow würde ich sagen, viel Glück gehabt und jetzt an einem Punkt, wo ich sehr fein bin. Einzelaspekte würde ich heute nicht nochmal wiederholen mit dem Wissen, was ich heute habe.
Ja, und wie ist dir gelungen, aber jetzt ohne großem Schwermut auf die Vergangenheit zu blicken und sich Vorwürfe zu machen oder hätte ich nicht doch und so ein Trauern vielleicht auch oder so ein nicht loslassen können, dass die Vergangenheit halt nicht immer schön war?
Also das ist mir nicht immer gelungen. Es gab Momente, wo ich vorwurfsvoll mit mir selbst war. Wie konnte ich nur, warum habe ich das? Gerade so Dinge, die sehr unwiederbringlich sind. So Zeit mit meinem Sohn, als er noch recht klein war. So, da war ich zwischenzeitlich sehr streng mit mir. Was mir geholfen hat, ist ein positives Menschenbild auch mit mir selber zu akzeptieren. Also ich habe zu jeder Zeit geglaubt und es auch gelebt und gespürt, dass ich die beste Entscheidung treffe, die ich treffen kann. Ich habe meine Ziele, die ich mir damals gesetzt habe, erreicht. Ich habe, wenn ich heute meinem 12-jährigen Ich sagen würde, was ich erreicht habe, der würde mich angucken, das ist ja unmöglich, das ist undenkbar. Also, und das auch zu akzeptieren, und natürlich habe ich einen sehr hohen Preis bezahlt und gleichzeitig bin ich jetzt auch froh, in so einer Situation zu sein. Ich habe ökonomisch ein Leben, was überdurchschnittlich ist. Ich habe einen Job, wo ich Entscheidungen treffen kann, wo ich Selbstwirksamkeit habe. Ich kann gestalten, ich kann kreativ sein, ich komme mit spannenden Menschen in Kontakt. Also ich bin sehr, sehr dankbar für das, was ich habe. Und diese Dankbarkeit hat mir dann auch geholfen, Selbstliebe, also mich selbst zu akzeptieren, auch für das, was ich getan habe und mich nicht zu verurteilen. Weil ich sag mal, am Ende ändern kann ich es jetzt eh nicht mehr. Also von daher lieber das Beste draus machen. Und gleichzeitig das intellektuell zu verstehen ist einfach.
Ja.
Das ist immer wieder auch viel Arbeit und viel Bewusstsein auch machen und viel Dankbarkeit. Also Dankbarkeit ist ein ganz, ganz wesentlicher Schlüssel zu sagen, Wahnsinn, wie reich beschenkt ich bin, was ich alles für Möglichkeiten habe.
Glaubst du, jeder Mensch hat immer diese Überzeugung, ich handle jetzt so bestmöglich wie ich das denke in dem Moment, also auch, sage ich mal, die krassesten Täter, wenn man so will, ne? Die sich ja wahrscheinlich, oder Frage an dich, als Täter sehen, also keine Ahnung, Diktatoren, Vergewaltiger, Mörder, was auch immer.
Ich glaube, es gibt irgendwo eine Grenze, wo ich sagen würde, ab jetzt fängt es an, eine krankhafte Persönlichkeitsstörung zu sein. Mhm. Also insbesondere fehlende Empathie. Also meine Auswirkung auf andere zu reflektieren. Ich sage es mal vorsichtig, man muss eine gewisse Kaltschnäuzigkeit auch haben. Also ich sage mal, der Narzissmusanteil auf C-Level ist überdurchschnittlich hoch, weil halt auch das, was ich mir selber ja angetan habe, die Ausbeutung gegenüber meiner Familie, meines Körpers, auch das hätte ich ja nicht tun können, wenn ich nicht mir selbst gegenüber eine gewisse Empathielosigkeit auch gehabt hätte. So, und die Frage ist, wo fängt es an, krankhaft zu werden? So, und ich glaube schon, dass die meisten Täter sich im Recht wähnen, weil was mir alles angetan wurde, die anderen wissen gar nicht. Und also ich glaube, die konstruieren sich schon ein Gebilde, in dem das, was sie tun, in irgendeiner Form legitimiert ist. Das kann es für mich aber nur erklären und nicht entschuldigen.
Ja. Ja.
Und es bleibt Täterschaft, es bleibt negativ, es bleibt zu verurteilen. Und gleichzeitig glaube ich, dass diese Menschen schon für sich eine Geschichte entwickelt haben, wo sie denken, nee, das passt schon. Außer wirklich soziopathische, krankhafte Bösewichte, sage ich mal. Aber das ist wahrscheinlich dann wirklich nur ein sehr kleiner Anteil.
Und jetzt hast du gesagt, jetzt lebst du mehr von dem, was eigentlich für dich deinen Werten entspricht und was, ich sag mal, anders als dein früheres Ich, weniger diese destruktiven Anteile hat, also weniger dieses selbstzerstörerische, ausbeuterische und vielleicht auch anderen gegenüber. Was heißt das jetzt für deinen Alltag als Chef? Wie lebst du jetzt im Vergleich zu früher? Was ist so dein Alltag, deine Routine und das würde mich echt interessieren, wie du das jetzt integriert hast.
Also viele Routinen, die ich früher hatte, habe ich heute auch noch. Mhm. Ich habe immer großen Wert darauf gelegt, in einer direkten 1-zu-1-Interaktion mit meinem Umfeld zu sein. Ich habe immer gesagt, was ich tue, und ich habe immer getan, was ich sage. Also ich war immer sehr straight. Auch so Kundenorientierung, lösungsorientiert denken, eine sehr systemische Denke und so weiter, da habe ich mich gar nicht groß verändert, weil das sind auch Kernaspekte meines Erfolges. Ich spüre was in Systemen, wenn da irgendwie was nicht funktioniert. Das realisiere ich irgendwie. Und das nutze ich. Was sich sehr stark verändert hat, ist meine Zielsetzung. Mhm. Warum mache ich das Ganze? Und ich habe das von, ich will von allen als der Beste und Erfolgreichste gesehen und anerkannt werden, ja, das dann zu monetarisieren, um den nächsten Karriereschritt zu machen, gibt mir mehr Verantwortung, mehr Projekt, also ich habe alles an mich gezogen, um mich zu profilieren, sage ich mal, bin ich heute eher in der Fragestellung, was braucht das System, damit es gut funktioniert? Ich stehe nach wie vor auf Erfolg. Also wir haben gerade eine etwas schwierige Betriebs-, also Ergebnisse sind gerade nicht so, wie ich mir das vorstelle. Das macht mich fertig. Also weil das für mich auch ein Resultat meiner Arbeit ist und auch ein Stück weit wie ein Qualitätsindikator, ob ich das, was ich tue, gut mache. Und gleichzeitig, ich habe stärker das System im Blick. Ich habe stärker eine Langfristigkeit. Also ich will hier nicht jetzt mal irgendwie ein gutes Jahr abliefern oder 3 geile Kunden gewinnen oder ein cooles Projekt umsetzen, sondern ich möchte, dass das eine Firma ist oder wird, wo Kunden sagen, geil, die haben verstanden, was ich brauche, wo die Mitarbeiter sagen, ich weiß, was ich hier zu tun und zu lassen habe, ich weiß, wie ich mich einbringen kann, und wenn ich mich einbringe, wird das honoriert und führt zu Erfolg, also quasi eine Schleife aus positiven Erleben und positiven Kundenerfahrungen, und das ohne, dass Substanz verbraucht wird, weder Humankapital noch irgendwelche anderen Sachen auf Verschleiß gehen. Das ist sozusagen mein neues Ziel und das ist deutlich anspruchsvoller, muss ich gestehen. Und gleichzeitig, und das ist das Wichtigste, ich gebe mir Zeit. Ich bin hyper ungeduldig und ich muss ganz oft sagen, okay, mal drauf schauen, gute Entwicklung, nächsten Schritte gemacht, nächsten Schritte sind klar. Und diese zeitliche Komponente, die entzerrt. Ja, und die macht es weniger anstrengend. Ich habe Deadlines und ich sitze auch nicht immer noch bis abends um 10 im Büro. Also es gehört halt auch irgendwie dazu. Aber wenn ich bis 10 im Büro sitze, dann ist mein Gedankengang, ich muss mich besser organisieren, ich muss meine Prioritäten klarer bekommen. Und früher hätte ich gedacht, ja, geiler Typ, ne? Wenn du nicht bis 10 bleibst, läuft dir gar nichts. So. Das ist die Veränderung der Denkweise. Heute erkenne ich das als einen Fehler sozusagen. Mhm. Und früher habe ich gesagt, geiler Typ.
Das ist ja möglich, wenn du jetzt kein Aktienkonzern bist, oder? Also wenn du eine AG bist, wo externe Shareholder ein Interesse haben, kurzfristig Rendite aus dem Laden zu ziehen, dann ist es doch mit dieser Zeit schwierig. Was habt ihr für eine Gesellschaftsform und was heißt das dann auch, diese Geduld mit deinen Kollegen? Also wie spüren das deine Mitarbeiter? Mhm.
Das ist tatsächlich bei der Ecclesia ein Riesenvorteil, den wir haben. Wir sind im Besitz der Diakonie und der Caritas im Wesentlichen, also den evangelischen und katholischen Wohlfahrtsverbänden, die uns vor vielen, vielen Jahren gegründet haben, um ihre eigenen Assets bestmöglich zu schützen. So. Mhm. Da Versicherung insbesondere im Kollektiv besser funktioniert, haben wir irgendwann andere Geschäftsmodelle auch dazugenommen, um für unsere Gründer und Besitzer, sage ich mal, Aufsichtsräte bestmögliche Lösungen dann auch zu bekommen, also gute Portfoliopolitik und sowas betreiben zu können. So, und das heißt, Geld verdienen steht nicht an erster Stelle, sondern es geht darum, bestmögliche Dienstleistungen für unsere Inhaber zu generieren, die dann natürlich auch anderen Kundengruppen zur Verfügung steht. Und ich dachte am Anfang von außen, ja, also jedes Unternehmen steht ja irgendwo, Kunden stehen vorne und hin und her. Ich war CFO von einem börsennotierten Unternehmen. Diese ganzen Werte, Sprüche, Tafeln, das kannst du alles knicken. Kurz vor Quartalsabschluss, du hast ein Gap-to-Forecast, dann gibt's ein Hiring-Freeze, dann gibt's ein Travel-Ban, dann gibt's ein Bonus-Cut, dann gibt's ein weiß ich nicht was. Ja, ja. Alles, wo du sagst, ey Leute, ganz ehrlich, aber so, und bei uns ist es tatsächlich so. Und natürlich auch, wir sind ein hochprofessionelles Unternehmen, unser Aufsichtsrat sind ehemalige DAX-Vorstände und so weiter und so fort, also das sind alles Vollblut-Profis. Und natürlich repräsentieren wir auch einen Unternehmenswert, den es auch zu erhalten geht. Aber wir müssen nicht kurzfristig irgendeinen Blödsinn machen, nur um die G&V ein bisschen zu polieren. Und ich habe schon den Anspruch, gute Arbeit zu bringen. Und Geduld bedeutet nicht, jetzt Zeit zu verdatteln und in der Hängematte zu liegen. Aber wir können halt sagen, ist ein Thema sinnvoll? Glauben wir daran? Und wenn wir in kollektiv daran glauben, dann machen wir das. Und in der Zeit als CFO musst du halt irgendein Excel-Sheet faken, wo du dann nach 6 Monaten schon dreimal mehr Geld verdient hast, als du an Investitionssumme hattest und Rieseneffizienzen und global skalierbar und hin und her, damit man mal irgendwie einen Euro ausgeben durfte. Und diese Dynamik haben wir in der Form nicht. Und ich glaube, unterm Strich sind wir dadurch besser. Ja, das ist keine Marge, die wir verlieren, dass wir uns Zeit nehmen, sondern mittelfristig outperformen wir Short-Term-Thinking dadurch. Da bin ich fest von überzeugt. Nicht umsonst ist aus einer Eigengründung der Kirchen der größte Makler Deutschlands geworden. Also wir sind schon ein Powerhouse auch im Markt und wir sind sehr erfolgreich, sowohl was Wachstum anbelangt, als auch was andere KPIs anbelangt. Und das, obwohl wir diese Werte so konsequent vertreten, wie ich es gerade beschrieben habe. Oder nicht obwohl, sondern Weil.
Wollte ich gerade ergänzen, ja. Und bei euch gab es keinen Private Equity Fonds, der gerade alles zusammenkauft und zusammenwürfelt und dann aus eigener sozusagen Kraft.
Genau, also in unserer Industrie ist Private Equity gerade sehr, sehr stark. Also wir haben gerade ein, zwei Hände voll großer Private Equity Unternehmen, die beiden Bildstrategien machen. Wir selber sind ein anorganischer Käufer, also auch wir akquirieren andere Unternehmen. Wir machen das aber aus Eigenmitteln. Also wir sind da nicht irgendwelchen Fremdkapitalinteressen unterlegen, sondern das erfolgt auf eigene Rechnung und auch im eigenen Risiko heraus.
In dem Moment, wo du gemerkt hast, boah, jetzt wenn ich anfange, mich anders zu leben und fange anders jetzt in die Organisation, du hast ja eine sehr machtvolle Position, reinzutragen. Wie war die Reaktion und also was hast du gemacht und wie waren dann die Reaktionen deiner Geführten oder auch Kollegen? Weil es ist ja schon ein Wandel von, ich bin 10 Uhr abends noch da und klopfe mir die Brust hinzu, ich atme mal durch und bin um 6 daheim. Wie hat dein Umfeld reagiert?
Sehr unterschiedlich. Also die Bandbreite ist von der Spinner, der Hippie, der Spiri, jetzt ist er durchgedreht, zu: Mein Gott, danke, dass du das endlich mal aussprichst. Und diese, insbesondere der Anteil, danke, dass du das aussprichst, ist größer, als ich erwartet hätte.
Prozentual im Vergleich zu den Spinnern?
Bitte?
Zu den Spinner-Aussage-Menschen, wie ist so die Verteilung? Also wie war so die Verteilung Zuspruch und Widerspruch? Was ist dein Bauchgefühl?
Also ich glaube, initial habe ich die Gegner sehr gespürt, weil es natürlich aus einer Unsicherheit heraus so eine Veränderung und dann kommt noch negatives Feedback von außen. Das hat mich sehr getroffen. Das verstummt aber immer mehr. Also je mehr ich das schaffe, auch zu leben, je näher die Leute dann auch in Kontakt mit mir sind und merken, oh, der hat trotzdem noch Kunden an oberster Priorität. Wenn ich den Sonntag anrufe und sage, er muss Montagmorgen um 6 beim Kundentermin sein, dann ist er trotzdem da. Je klarer das wird, desto mehr positives Feedback bekomme ich. Und ich habe ja auch das Human Prosperity Lab dann gegründet als einen co-kreativen Raum, um moderne Führung im Endeffekt auch zu etablieren. Und ich habe einen Broadcast angelegt, da habe ich mal so 250 meiner wesentlichen Business-Kontakte, wo ich dachte, wow, ja, da kann was passieren, die schreibe ich regelmäßig an. Und da kommt inzwischen überwiegend positives Feedback. Also ganz, ganz selten mal, dass jemand sagt, hey, sorry, aber das trifft so gar nicht. Und negative Sachen habe ich wirklich schon länger jetzt nicht erlebt.
Ermutigende Botschaft. Und so diejenigen im Umfeld, also was hast du spürbar anders gemacht, außer jetzt ruhiger zu sein? Es gibt ja tausende verschiedene Techniken, die man machen kann, um in Balance zu bleiben und seine Spiritualität zu pflegen. Wie pflegst du sie und was hat das mit deiner Rolle als Chef zu tun?
Also viel der pflegenden Rituale, die ich mache, sind privater Natur. Ja, also ich habe, wenn ich aufstehe, versuche ich erstmal mit einer Mobilisierung körperlich, sage ich mal, präsent zu sein. Das ist das eine. Was ich im Job aktiv eingebracht habe, ist das ganze Thema Atmen. Also wir haben mit Regulate, das ist so ein Atemspezialist, der sich auf B2B, also die versuchen, den Spiri-Anteil klein und den wissenschaftlichen Anteil groß zu halten, einfach damit die Hürde klein ist. Das habe ich im Führungskräftekreis, habe ich das mal vorgestellt, wir haben mal zusammen geatmet.
Wie viele Führungskräfte, ganz kurz?
Wir sind ungefähr 50 und ich hatte eine verpflichtende Einführung, wo ich gesagt habe, ihr müsst euch das jetzt einmal anhören. Wer nicht mitatmen will, der sitzt dann einfach jetzt mal eine Viertelstunde da und kann den anderen beim Atmen zugucken. Das war quasi verpflichtend. Und am nächsten Morgen hatte ich dann gesagt, okay, um 8 treffen wir uns für die, die Bock haben. Und okay, da kamen dann so 15 Leute. Und daraus sind heute Breathwork Ambassadors entstanden, die das in der Firma weiterhelfen zu verbreiten. Wir haben inzwischen eine Landingpage, wo du verschiedene Atemtechniken drauf hast. Ich selber führe das vor wichtigen Meetings, wenn wir Sessions hier haben, dann mache ich das. Und wir haben inzwischen auch sowohl auf dem Vertriebsauftakt, da waren so 150 Leute, als auch in einem All Colleagues Call, da waren knapp 200 Leute jetzt innerhalb der Showgroup, die dann noch geblieben sind, wir dann auch einmal mit denen geatmet haben. Und ich nutze es in meinem Team, machen wir es regelmäßig, ne? Dass wir einfach mal sagen, hey, kurz mal 5 Atemzüge zusammennehmen oder mal eine 2 Minuten Espresso-Atmung oder mal ein Box-Breathing am Ende, wenn wir sehr hitzig diskutiert haben, um einmal alle wieder ein bisschen runterzufahren. Also kurze Impulse setze ich da. Dann machen wir jetzt nicht 90 Minuten Psychedelic Breath, das wäre dann ein bisschen viel.
Ach krass, das heißt, es gibt so unterschiedliche Anlässe für unterschiedliche Techniken. Was wäre jetzt zum Beispiel für deine bewährteste Technik für Kollegen auf C-Level, wo du sagst, boah, krasse Stresssituationen, rauf und runter, mega viele Termine und so weiter. Mhm. Und ich glaub, beschreib mal, wie der Ablauf laufen würde.
Genau, also ich habe 2 sehr einfache Atemtechniken. Das eine ist Box Breathing.
Wie geht das?
Das ist 4 Sekunden ein, 4 Sekunden halten, 4 Sekunden aus, 4 Sekunden halten, 4 Sekunden ein und halten. Also du machst quasi, wenn du die Atmung als 4-seitige Bewegung siehst, jede Bewegung 4 Sekunden.
Ah, deswegen die Box.
Genau, deswegen die Box. Das machst du 4 bis 7 Mal. Puls geht runter, das vegetative Nervensystem entspannt sich, das Gehirn kommt in den anderen Alpha-Beta-Gamma-Modus, sage ich mal. Das ist sehr beruhigend. Es gibt so, und es gibt das Gegenteil, eine Espresso-Atmung, da machst du also kurz einhecheln und durch Entspannung ausatmen. Und wenn du so hechelst, dann fährst du hoch. Das ist eine sehr aktive. Und so. Genau. Crazy. So kann man sich Fokus, Energie, ne? Also das mache ich als Konzentrationsübung.
Und wie lange die erste Übung? Und muss die Atmung bei diesem Boxatmen, muss die Lunge komplett gefüllt sein und wieder komplett leer, auch aktiv leer? Oder reicht es, das einfach so in diesem natürlichen, normalen Atemband zu machen? Oder ist es wirklich was noch Erweiterndes als jetzt normale Tagesatmung?
Genau, also ich würde die Sitzhaltung würde ich mit im Blick haben, also dass man einmal beide Füße auf dem Boden, Rücken gerade, Schultern entspannt, Blick geradeaus, vorher vielleicht 1-2 Mal normal atmen, spüren, wo man eigentlich ist und dann schon tief einatmen, ohne sich jetzt aufzublustern. Also ich würde immer versuchen, Bauch erweitern, Brust erweitern, halten und dann entspannt wieder Luft loslassen. Also nicht auspusten, sondern loslassen. Und dann wieder halten und dann wieder.
Und macht es einen Unterschied, ob ich durch die Nase einatme oder ausatme?
Ich benutze beim Ausatmen den Mund, weil indem du wenn du ein bisschen Gegendruck produzierst, ist es einfacher, langsam auszuatmen. Durch die Nase ist eher so ein, oder auch, oder. Mhm. Das heißt, ich würde durch den Mund immer aus und durch die Nase ein. Man kann aber auch, wenn man stärkere Aktivierung, also man macht ja so eine Alkaloide, man verändert den CO2-Anteil im Blut und wenn man durch Mund ein und aus, das ist die intensivste Form, ne? Aber dann kommt es schon auch wirklich zu körperlichen Reaktionen, wenn du das eine Weile
Kribbeln machst. Und so weiter.
Kribbeln, du kriegst das Krämpfen, du hast so ein bisschen Dizziness, was kalt-warme Body Sensations und sowas, also und das Eigentliche, was dann aber passiert, und das ist, sage ich mal, die Magie, Du veränderst die Gehirnwellen, also du kommst in einen erst meditativen und später transmeditativen Zustand. Und was auch passiert, du nimmst Energie aus dem kritischen Denken, also aus dem Präfrontal und packst es ins limbische System. Das heißt, man wird ein bisschen animalischer, emotionaler, roher. Und ich sag mal, die ganzen kritischen Stimmen, bin ich gut genug? Und diese Themen kriegt man dadurch ruhiger. Und man kommt mehr ins Fühlen. So, das ist das, was auf der körperlichen Ebene. Aber dafür muss man dann jetzt schon mal 5 bis 10 Minuten dann auch verschiedene Atemtechniken dann machen. Also das könnte ich anleiten, aber da, ja, genau, gibt es verschiedene Techniken, wie man diese Körper- und emotionalen Sensations dann triggern kann.
Und so in der Firma, hast du dann gemessen oder messt ihr, welche Unterschiede das bringt oder bleibt das alles subjektiv oder habt ihr da auch mal ein bisschen Forschung betrieben, finde ich ja höchst spannend zu untersuchen, welche Effekte das auslöst.
Also wir messen die Nutzungsgrade der Atem-App und sowas, das schon. Okay. Also wir wissen, dass da eine gute Nutzung ist. Die verschiedenen Atemschulen, sage ich mal, und Publikationen, die es dazu gibt, die weisen das nach. Wir selber, also da wirklich einen inhaltlichen Zusammenhang herzustellen, ist schwierig. Es ist so ein komplexes, multiples System. Du müsstest wirklich in eine Labormessungssituation quasi gehen, Vergleichsgruppen machen und sowas. Das machen wir nicht. Habe ich das Gefühl, dass einzelne Führungskräfte mehr bei sich sind, mir authentischer vorkommen, ehrlicher miteinander kommunizieren? Also das ist auch ein ganz kleines Tool, was ich gerne nutze. Vorbesprechungen, einen kleinen Check-in. Mhm. Wie bist du gerade hier? Ja, und nicht dieses, wie geht's dir? Ja, geht gut, war gerade im Urlaub, ist schon wieder alles stressig, sondern nee, wie geht's dir? Was ist gerade los bei dir? Ja, hab gerade einen schwierigen Anruf bekommen, meinem Vater geht's nicht gut, muss gerade ein bisschen aufpassen, mein Sohn ist gerade in der Schule gestürzt oder ich war gerade das ganze Wochenende mit der Familie unterwegs, ich bin körperlich noch ein bisschen erschöpft, dass man einfach grob weiß, wo steht der andere gerade? Weil das hilft, seine Reaktion besser einzuordnen. Und wir Menschen sind ja sehr darauf gepolt, zu schauen, ist hier Gefahr, wer reagiert wie. Und wenn ich weiß, in was für einem Zustand die anderen sind, ist danach die Diskussion einfach eine zugewandtere. Also die Frontenbildung, das Eskalierende passiert weniger. Und wir hatten vor, weiß nicht mehr genau, 4, 6 Wochen oder so, in Berlin 2 Tage Management Days. Da sind wir dann so mit dem Top-10er-Gremium, sage ich mal, unterwegs. Und das Feedback am Ende war, wow, das hat richtig Spaß gemacht, wir haben tolle Sachen geschafft, ich kann euch alle gut leiden, also das war so das gegenseitige Feedback. Also viele haben gesagt, ich mag einfach die Menschen, die hier mit mir im Raum sind, und ich sage mal, wir sind schon Board-Level, ja, also ich kenne Phasen, da hat man sich gegenseitig nicht das Schwarze unter dem Fingernagel gegönnt, auf Board-Level, sondern jeder war bemüht, für seinen Bereich die Ressourcen zu bekommen und bloß gegeneinander und jeder will gut aussehen. Und hat das jetzt ausschließlich was damit zu tun? Wahrscheinlich nicht. Hat das einen großen Einfluss auch gehabt? Irgendwie schon. So. Von daher kommen da, glaube ich, viele Dinge zusammen. Und wenn man viele richtige Dinge tut, kann es nicht schlechter werden.
Was empfiehlst du Führungskräften in deiner Position? Warum ist es notwendig, sich mit den eigenen Mustern zu befassen, den eigenen Triggerpunkten, um diese Ruhe überhaupt bewahren zu können? Du meintest, du bist viel ruhiger geworden und kannst dadurch besonnenere Entscheidungen treffen. Das ist ja für den Hebel, den du in der Hand hast, ja unglaublich vorteilhaft. Also ist ja auch ein Wettbewerbsvorteil, wenn du dich nicht treiben lässt von deinen Triggern. Mhm.
Ich glaube, nur wenn man sich selber wirklich kennt und versteht, kann ich gut mit anderen in Beziehung gehen. Und ich glaube, dass gute Beziehungen notwendig sind, um Höchstleistung zu erbringen. Und gerade wenn man Business as usual mal verlässt, gerade wenn es mal kritischer wird. Also wie oft habe ich es erlebt in der Vergangenheit, dass aus einer angespannten Situation heftige Konflikte entstehen. Angst macht aggressiv. Wut lässt an oder ist ein guter Raum, um Angst zu produzieren. Und diesen Mechanismus, warum habe ich gerade Angst, was macht diese Angst mit mir? Nur wenn ich das selber verstehe, kann ich ein bisschen abstrahieren und sagen, okay, ich habe das in der Vergangenheit schon mal erlebt, ich projiziere gerade auf andere, ich habe die Chance, durchzuatmen und nochmal nachzufragen. Und wenn ich mich selber nicht gut kenne, dann reagiere ich sofort. Wenn irgendein Impuls von dir kommt, der mich irgendwie falsch erwischt und ich bin angespannt, bams, dann kriegst du sofort eine zurück. Mhm. Wenn ich weiß, David ist ein guter Typ, ich bin ein guter Typ. Was hat er da gerade gesagt? David, kannst du mir das einmal nochmal erklären? Was meintest du gerade mit dem, was du gesagt hast? Und schon ist die Situation entschärft. Also dieser Mikroimpuls, wo man nicht sofort zurückballert, der ist, glaube ich, sehr entscheidend. Und dafür muss ich mich selber akzeptieren und ich muss mir vertrauen, damit ich anderen auch vertrauen kann. Und deshalb, glaube ich, ist diese Selbsterkenntnis so wichtig, weil wenn wir sehr im Trauma-, Anspannungs-, Nervositätsumfeld sind, dann wird es halt schnell einfach sehr doll mit Menschen und mit
ja. Was ist deine Haltung? Ist das Aufgabe, ist es Privatsache und gehört in die Therapie oder ist das berufliche Aufgabe von Führungskräften, Entwicklungsprogrammen, Coaching, Trainings, was auch immer?
Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass das Arbeitsumfeld nicht ein Therapieersatz wird. Das kann es nicht. Mhm. Es gibt therapeutische Herausforderungen. Ich sage mal, die fehlende Liebe meines Vaters, die diskutiere ich mit meinem Therapeuten und nicht mit meinem Chef. So, wenn mein Chef weiß, dass ich ein unsecure Overperformer bin, kann er anders mit mir umgehen? Ist er verantwortlich, dass ich das? Nein, aber also ich glaube, die Erkenntnis und die Heilung muss stark im privaten Rahmen stattfinden. Ich finde es okay, wenn Wissen darüber in der Firma auch vorhanden ist, also dass man weiß, was bei dem Gegenüber los ist. Und ich glaube, wo wir als Firma oder als Unternehmen eine Verantwortung haben, dass wir Dinge systemisch denken, ja, und ein positives Menschenbild haben. Ich sage immer, jeder tut jeden Tag das Beste, was er denkt, was er gerade machen kann. Häufig reicht es trotzdem nicht, dann nicht in eine Schuldzuweisung zu gehen, nicht in eine Beschämung. Ich meine, Schuld, Scham, schlechtes Gewissen, das sind die klassischen Manipulationstechniken, die nicht so nette Menschen machen, um, sage ich mal, erfolgreich durchs Leben zu kommen und dem den Boden zu entziehen und zu sagen, okay, was brauchst du, damit es besser wird? Wie kann ich dir helfen? Was brauchst du von dem System, damit am Ende was anderes rauskommt, als jetzt rauskommt? Weil das, was gerade rauskommt, das reicht nicht. Und ich akzeptiere aber trotzdem, dass du nicht schuld bist daran. Das ist, glaube ich, diesen Mechanismus, ich glaube, der muss, sollte, ich möchte, dass in einer Firma, die ich verantworte, dieser Mechanismus etabliert ist.
Wie siehst du die Veränderung, die jetzt durch KI kommt, die ja vieles abnehmen kann von dem, was uns eigentlich bildungstechnisch mitgegeben wurde? Wissen, Schreiben, Sprache, auch in vielerlei Hinsicht denken, rechnen, programmieren. Was bleibt noch übrig vom Menschen und wie sieht also Berufsentwicklung aus in Zukunft, wenn KI ganz viel übernimmt?
Ja, sehr berechtigte Frage, die in mir auch an manchen Stellen Sorge auslöst. Also ich bin großer Freund von Technologie. Ich habe KI seitdem so diese ChatGPT, also seitdem es in der Öffentlichkeit gelandet ist, ich war sehr Early Adapter dieser Technologien, nutze das massiv in meinem privaten und im beruflichen Kontext. Und ich glaube fest daran, dass wenn erfahrene Menschen KI einsetzen, können sie mehr erreichen, als wenn sie nicht einsetzen. So. KI macht aus Amateuren keine Profis und KI führt auch dazu, dass die Ergebnisse, die entstehen, nicht mehr so verinnerlicht sind. Ich sage mal, wie funktioniert Fahrradfahren? 10-mal draufsetzen, 5-mal hinstürzen, 5-mal rumgewackelt, irgendwann fährst du. Ja, und dann hat dein Körper das gelernt. Ich merke selber, dass teilweise krasse Konzeptpapiere, die ich mit KI erstelle, wo ich eine Stunde mit der Maschine diskutiere, stelle mir Fragen, binde das mit ein, orientiere dich an der Denkweise, hier hast du noch 2 Bücher oder also zieh dich noch, denk diese Bücher. Da kommen richtig geile Sachen raus. Ich weiß am nächsten Tag häufig schon ganz, ganz wenig nur noch von dem, was ich da erarbeitet habe. Wenn ich eine PowerPoint oder wenn ich ein Deck für meinen Aufseher oder für wen auch immer mache und ich sitze da 5 Stunden dran, dann weiß ich, welches Wort auf welcher Seite steht. Mhm. So, und da wird es gefährlich sozusagen, was die intellektuelle Verwässerung anbelangt. Und ich glaube, wo Menschen unersetzlich bleiben werden, ist Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist das, was wir am allerwenigsten haben. Und wenn 25 Roboter mit Ideen auf mich zukommen irgendwann und sagen, das ist das Beste und hier und ich kann es selber, ich glaube, das wird alles in einem Rauschen verschwinden und es braucht dann wieder Menschen, um wirklich eine Interaktion, um wirklich eine Veränderung irgendwie auszulösen. Also von daher glaube ich, die menschliche Komponente wird absolut an Bedeutung gewinnen, wie wir miteinander umgehen, wie wir interagieren, worauf wir uns konzentrieren. Und ich hoffe, dass viele sinnlose und nutzlose Tätigkeiten, mit denen wir Menschen heute ja auch noch Beschäftigung quälen, eliminiert werden. Aber das ist natürlich eine gesellschaftliche Aufgabe. Wir brauchen andere Rahmenbedingungen. Wir müssen über die Verteilung von Arbeitszeit, von Arbeitsergebnissen, also von Geld reden und. Also KI ist ja nur ein Katalysator, der eine ja, wahrscheinlich Revolution ungeahnten Ausmaßes auslösen wird.
Das glaube ich auch. Und alle reden jetzt über KI-Implementierungen und die Leute fit machen für KI. Jetzt sagst du gleichzeitig, das Menschliche wird mindestens genauso wichtig. Das bringt uns ja aber auch im Schulsystem auch keiner bei. Also, wenn ich die Menschen frage, was weißt du eigentlich über Bedürfnisse und Emotionen und was unterscheidet uns von Tieren und Maschinen, dann kriege ich lange Gesichter. Ich denke, das ist doch irre. Also es müsste doch das 1x1 im Grundschulalter sein. Und wo siehst du da also Entwicklungsbedarf oder wie bereitet ihr euch als Firma darauf vor?
Also erstmal KI überhaupt als Handwerkszeug etablieren. Wir haben eine Kooperation mit dem MIT. Und hatten in der vorletzten Board-Session den führenden KI-Dude vom MIT hier in Deutschland. Und die haben sich mit Metastudien beschäftigt. Die meisten Top-Down-Ansätze von KI, also der CEO überlegt sich, ey Mensch, dieser Prozess, das Business, das muss doch irgendwie mit KI, das ist doch scheitern nahezu alle. Was gut funktioniert, ist Bottom-Up-Approach. Also Teams entdecken für sich diese Tools und denken, warte mal, das kann ich doch hier in dem Arbeitsprozess einsetzen und wenn ich das so und dann wird es viel besser und schneller. Das heißt, wir enablen gerade eine KI-Community, wir haben Copilot-Lizenzen für alle, wir sind eh stark gerade cloud-basiert, haben Workflow-Systeme und so weiter und bauen da immer mehr Tools drauf. Wir haben zum Beispiel einen Leadership-Assistenten. Also du hast einen Copilot-Agenten, mit dem kannst du Leadership-Probleme diskutieren und dahinter liegt unser Werteverständnis, unser Leitbild und so weiter und so fort. Ja, und
als Sparringspartner sozusagen für die Führungskräfte. Wie gehe ich mit der Person XY um? Was macht der? Genau. Wenn das und das passiert, wie reagiere ich drauf? Da sind die exzellent, die KIs. Das ist wirklich
absolut
unglaublich, wie gut die trainiert sind auf emotionale Intelligenz mittlerweile.
Absolut, also kleine Coaches sozusagen stellen wir zur Verfügung. Und dann haben wir natürlich das den Kollegen zur Verfügung stellen. Wir machen Beispiele, wir machen in Führungsrunden, bilden wir Cases nach, machen Strategie-Sessions, spielen wir mit KI durch und. Also ganz viel auch Vorbildfunktion vom Senior Leadership, um einfach diese Angst, weil die Angst ist enorm. Die Menschen haben Angst, ersetzt zu werden, und sie nutzen jeden kleinsten Widerstand. Oh, hier kam meine Aussage, die war aber nicht so ganz hundertprozentig richtig. Oh, hier hat es mal einen Fehler gemacht, da hat es mal irgendwas. Also es werden ganz viele Vorwände gesucht, warum es nicht gut ist, weil unterschwellig Angst herrscht. Und ich habe einen Satz, den präge ich mehrfach jetzt auch auf großer Bühne, vor versammelter Mannschaft, vor allen Mitarbeitern, habe ich gesagt, bei uns wird durch KI keiner seinen Job verlieren. Wenn wir Effizienzen durch KI heben, verspreche ich euch, dass wir euch weiterentwickeln, an anderen Stellen einsetzen oder. Wir sind eine absolute Expertenorganisation. Wir haben 20% Marktanteil. Wir wollen fünfmal so groß sein. Ich werde niemanden nach Hause schicken, solange wir es schaffen, dass wir wachsen, dass wir besser und größer für die Kunden werden, mittelfristig so. Und das sind so kleine Signale, die helfen, dass die Menschen etwas die Angst verlieren. Und gleichzeitig spüre ich noch, wenn ich in Teams bin, große Angst. Und die zu nehmen, ist, glaube ich, extrem wichtig.
Das ist ja dieses Preparing for AI. Und was ist aber die menschliche Komponente, die mehr zählen wird? Wie habt ihr das auf dem Schirm?
Das ist schon auch noch viel, viel Guessing und Trial and Error. Also meine mentale Brücke ist, dass wir administrative und repetitive Tätigkeiten reduzieren, mehr in Kundeninteraktion gehen. Das ist mal so die strategische Worthülse, die Klammer bildet. Das bedeutet stärker Service Level, mehr Touchpoints, mehr persönliche Kontaktpunkte schaffen. Ja, also nicht Massenverarbeitung einfach rausschicken, sondern mal hinterher telefonieren, verfügbar sein, kann ich mich nochmal anbieten, brauchst du hier noch was, soll ich mal vorbeikommen? Ja, also ich meine, wir sind B2B, wir haben große Kunden, da kann man nochmal hinfahren, auch wenn es alles mit Videokonferenz und sowas geht, es ist einfach was anderes. Und diesen Shift, sage ich mal, den jetzt dann mit Leben auch zu füllen, also das ist so das, was jetzt bei uns ansteht.
Klingt aber wir sind ja nach einer
da auch nicht das Patentrezept fertig.
Ja, es klingt ja aber nach einer, nach eigentlich einer Welt, wie wir sie von früher kennen. Viel mehr noch Telefonkontakt und persönlich und so. Und das wurde ja alles durch Effizienzmaßnahmen mit irgendwelchen Stimmen ersetzt oder irgendwelchen Ticket-Tools und so weiter. Das ist ja, ich persönlich, jetzt wenn ich so drüber nachdenke, ist ja eine schöne Aussicht, wieder mehr das Menschliche. Weil wir eben nicht mehr die lästigen Sachen auch noch machen, können wir uns mehr auf das Menschliche konzentrieren. Das ist doch eine schöne Aussicht. Ich finde das eine gute Aussicht.
Ein ganz konkretes Beispiel. Ich habe ein, nenne es mal Admin-Center. Ja? Da wären Rechnungen, Dokumentenerzeugung und sowas. Also eher Tätigkeiten, die den Prozess dann abschließen. Das war momentan Service at Schunk. Wir haben gerade eine Projektinitiative laufen, die heißt Personalisierung des zentralen Innendienstes. Und wir werden in ausgewählten Kundenverbindungen, ausgewählten Geschäftsvorfällen jetzt wieder zu einer namentlichen Bearbeitung dieser Vorgänge übergehen.
Cool.
Ja, also wir gehen aus der Massen- und anonymen Verarbeitung in Teilen raus. Das ist jetzt ein Pilot und muss erst noch vertestet werden und so weiter. Aber genau diese De-Anonymisierung, um einfach wieder präsent zu sein, weil ich meine, jeder kennt das, wenn du dich einmal durch so eine, drücken sie die Eins und auch wenn die Akademie halbwegs intelligent sind, dann hast du endlich jemanden Mensch dran. So. Und ich glaube, da kann man als Service-Provider wirklich wieder einen Unterschied machen, dass wir verfügbar sind, erreichbar sind, dass es Telefonnummern gibt. Such mal von manchen Internetprodukten eine Telefonnummer raus.
Ich habe nämlich versucht, bei Vodafone meine Störungen zu kritisieren. Du kriegst keine E-Mail-Adresse mehr, du musst richtig, richtig lange suchen. Es ist schon echt perfide teilweise.
Also, ja, ja, absolut. Und da wieder präsenter, sage ich mal, zu werden, das ist für mich eine wesentliche Strategie. Und ich glaube, wir haben über Kundenorientierung gesprochen. Ich bin Kundengeist, ich bin im Vertrieb groß geworden. Also Kunde, ich liebe Kunden und ohne geht's nicht und will ich auch nicht. Und so geht's ganz vielen Menschen. Und wenn die plötzlich wieder persönlich auftauchen, eine ganz andere Identifikation. Du willst nicht, dass in deinem Namen irgendwas Falsches da landet. Wenn das eh alles über einen automatisierten Batch laufen lässt, dann ist ja, mein Gott, dann beschwert er sich halt, dann arbeitet halt der Kollege. Also es ist eine ganz andere Identifikation, die da wieder entsteht. Und ich glaube, dafür können wir die Technologie nutzen, um da wieder menschlicher einfach auch zu werden.
Ich finde eine wirklich schöne Aussicht. Und eine letzte Frage habe ich zum Abschluss des Gesprächs. Vielen Dank dir schon mal an der Stelle. Ist noch was ungesagt? Gibt es noch was, was du den Zuhörern, Zuschauern noch mitgeben wolltest?
Ich glaube, was für mich einer der größten Schritte war, mich selber zu akzeptieren, war, meine schwachen oder meine verletzlichen Anteile nicht zu verbergen, nicht zu überspielen, nicht mich hinter Performance, Geld, Erfolg, Titel, sonst irgendwas zu verstecken, sondern offen mit meiner verletzlichen Seite umzugehen. Mal zu sagen, boah, ich habe hier gerade echt Angst. Mhm. Ich habe letzte Nacht nicht gut geschlafen. Ich habe also, weißt du, einfach dieses Zugeständnis, das öffnet Türen. Und man kann sich, ich habe ein Gedankenexperiment, wenn jemand auf dich zukommt und sagt, boah, mir geht's gerade nicht gut, ich brauche mal deine Hilfe. Was ist deine erste Reaktion?
Ja, du willst natürlich helfen.
Natürlich.
Ja.
Wir sind voller Mitgefühl und wir sind voller Empathie. Und wenn man diese Seite zeigt, gehen Türen auf. So, und das und dauerhaft, und es entsteht wirklich Beziehung und Bindung. Und das war für mich einer der schwersten und gleichzeitig impactvollsten Veränderungen, sage ich mal, die ich mich dann irgendwann getraut habe.
Und ja, total feministisch. Männer, die ihre Weiblichkeit, ihre Verletzlichkeit leben, das sollte.
Und
mehr die
Runde
machen.
Wenn ich einen Abschlusssatz noch sagen darf, also ich bin seit vielen Jahren Kämpfer für mehr weibliche Anteile in Führung, und ich würde das inzwischen mit dem Satz zusammenfassen, die Welt braucht weibliche Führung.
Ja? Und das hängt nicht am Geschlecht, bitte.
Und genau, deswegen sage ich weibliche Anteile.
Wir brauchen nicht mehr Mannsweiber, das ist...
Es gibt Frauen, die sind schlimmere Männer, und es gibt Männer, die sind herrliche Frauen. Also ich meine, die haben wundervolle weibliche Anteile. Aber das, was wir gerade sehen in den USA, wie völlig fehlgeleiteter Wettbewerbs-Ego-Trip, patriarchaler Bullshit, was das mit dem Planeten anrichtet... Wir haben von allem genug. Wir müssen uns nicht mehr um die Futtertröge streiten und schlagen. Wir haben genug. Und da zu überlegen, wie kommen alle zu ihrem Anteil, wie schauen wir, dass alles gut geht, das ist etwas zutiefst Weibliches. Frauen geben und schenken Leben. Wir Männer sind eher kämpferisch und nehmen das Leben. Und wir haben genug wir hatten jetzt lange genug das Ruder in der Hand. Es wird Zeit, dass wir in der neuen Epoche jetzt mal abgeben und mehr weiblichen Anteilen Raum geben.
Genau, und wie gesagt, Frauen wie Männern, die einfach dieses Empathische mit einfließen lassen in die Rolle. Ich finde, dass aktuell häufig so Männerbashing betrieben wird und toxische Männlichkeit. Ja, Männer haben mehr Talent für Männlichkeit, ist schon so, aber wir dürfen dabei nicht vergessen, dass es auch viele, viele Männer gibt, die einfach einen sehr, sehr ehrenvollen Job machen, und die hängen wir ab, wenn wir sagen, wir brauchen mehr Frauen. Und deswegen finde ich da eine ausgewogene Argumentation extrem wichtig. Das ist mir jetzt nochmal kurz wichtig. Ja.
Absolut. Und das ist auch diese, wenn Feminismus zu kämpferisch wird, dann entstehen wieder Fronten. Und manchmal muss man mal eine Tür eintreten, damit sie auf ist. Das verstehe ich. Ich glaube, die Tür ist eingetreten. Und jetzt gilt es kooperativ wieder miteinander, das zu gestalten. Und ich meine, das, also Punkt. Du hast es eben auch schon sehr gut zusammengefasst.
Danke dir, Richard, für deine Inspiration, für deine Einblicke in deinen Alltag, für deinen Mut, solche verrückten Sachen wie Atemtechniken einfach mal im Unternehmen zu etablieren, und das auch noch so, dass es eben wissenschaftlich ist und kein spooky, schuppi, wuhu, shivu, sondern da ist verdammt ganz, ganz, ganz viel Wissenschaft dahinter, hinter Spiritualität, und das darf Einzug finden in die Wirtschaft, einfach weil es Effekte bringt, die ganz viele Probleme löst, die diese Wirtschaftswelt aktuell gerade hat. Und danke, dass du dich bereit erklärt hast, hier ein bisschen die Stimme zu erheben für diese Richtung.
Sehr, sehr gerne. David, das hat viel Spaß gemacht.
Ebenso. Bis zum nächsten Mal.
Jo, tschüss.